Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich bete noch einmal mit uns. Weil Jesus, ich bin dir so dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Es ist so eine Ehre, dass wir vor dir stehen dürfen und sagen dürfen, Vater, erklär du uns, wie du das gemeint hast mit dem Leben. Erklär du uns, wie du das mit mir gemeint hast, was du in mein Leben sprechen möchtest und du antwortest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen aufzumachen für das, was du sagen möchtest, weil du der Einzige bist, der vom Anfang bis zum Ende dabei war und ist und der weiß, was hier passiert. Jesus, ich danke dir so für deine Gegenwart unter uns. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass dein Wort gilt. Amen. Ich bin Maren, Pastorin in Ausbildung in dieser Gemeinde. Und ich darf heute, wie Marvin schon gesagt hat, mit euch einsteigen in diese Predigtreihe über das wahre Leben und das Herz des Menschen. Und das hat was miteinander zu tun, wie wir gleich sehen werden. Weil wir in Sprüche eintauchen werden. Die ganz Bibelbegeisterten unter euch werden jetzt vielleicht schon eine gewisse Ahnung haben. Und ich weiß nicht, ob man das macht oder darf oder nicht, aber ich würde diese Predigt gerne einer Freundin von mir widmen. Weil diese Freundin ist so jemand, die verarbeitet das Leben so nebenbei, indem sie Texte schreibt und einfach in so poetischer Art und Weise aufschreibt, was ihr gerade durch den Kopf geht, was sie fühlt. Was für mich manchmal sehr hilfreich ist, weil ich Schwierigkeiten manchmal damit habe, das so zu greifen, was wir alle irgendwie fühlen. Und so passiert es ab und zu und so auch an einem gewissen Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr, dass ich eine WhatsApp von ihr bekam, einfach mit so einem Text. Und ich war so, geht's dir gut? Und ich lese euch diesen Text jetzt einfach mal vor, ja? Schall und Rauch heißt der Text. Heute fühle ich mich leer und taub, mehr als nur ausgelaugt, spüre den Schall und den Rauch. Was tun, wenn nach dem Konfettiregen nur noch zertretene Konfettischnipsel auf dem Boden liegen? Was tun, wenn die laute Musik verklingt und das Licht des Morgens die Euphorie der Nacht verschlingt? Es gibt nur eins, nicht Rausch, sondern Ruhe, die ich bei der ewigen Quelle suche. Es gibt nur eins, denn so wird aus Schall und Rauch das wahre Leben, das ich so sehr brauche. Und wenn du dich da wiederfinden kannst, in einer gewissen Gefühlslage, in diesem Ausgelaugtsein vom Leben oder in dieser Sehnsucht nach dem wahren Leben, dann widme ich diese Predigt auch dir und mir, weil ich mich da auf jeden Fall drin wiederfinde. Ich habe mich so oft als Teenie gefragt, ich weiß nicht, ob das speziell ist irgendwie, ob meine Eltern sich hätten Sorgen machen müssen, aber ich habe mich super oft gefragt als Teenie, was machen wir denn hier eigentlich? Man wird so in dieses Leben geschmissen, ohne eine Gebrauchsanleitung zu bekommen. Keine Ahnung, was abgeht. Ich wusste irgendwie, ich habe Geschwister, ich möchte eine gute Schwester sein. Aber niemand erklärt dir, wie das aussieht, eine gute Schwester zu sein. Und so gab es so viele, ne, alltägliche Lebensthemen, in die man einfach so ein bisschen reingeworfen wurde. Und ich habe mich gefragt, okay, irgendwie überleben kriegen die meisten von uns, Gott sei Dank, hin. Aber ich habe dann gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen Überleben und wirklich Leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon an dem Punkt seid und die Hoffnung noch nicht aufgegeben habt vielleicht, dass es noch dieses Leben gibt und nicht nur dieses Überleben von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Weil das ist ja ein Lebensgefühl, was, glaube ich, auch so in den sozialen Medien uns echt viel aufgedrückt wird. Ne? Wir versuchen einfach zu überleben. 2025 war so schrecklich und so weiter. Und da stehst du dann als Teenie und denkst so, aber gibt es das denn, dieses wahre Leben, dieses etwas mehr als nur einfach überleben, durchhalten bis zum Ende? Und wenn wir die Bibel lesen, dann ja, würde ich sagen schon, weil es gibt so Verse, wie in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus uns zuspricht und sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das klingt ja nicht nur einfach nach Überleben, oder? Das klingt nach Leben in Fülle. Und ich habe ihn beim Wort genommen, aber ich bin halt auch in die Schule gegangen und wir hatten Schulbücher für alles Mögliche. Wir hatten ein Schulbuch zu Astronomie, was sehr enttäuschend war, weil ich dachte, ich gucke was mir über Sterne an und es waren nur Zahlen und Physik und Mathe. Und das war nicht so cool. Aber wir haben über alles Mögliche irgendwie Schulbücher gehabt, aber über diese Fragen, die mir wichtig waren, gab es kein Schulbuch. Es gab kein Buch, was mir irgendwie erklärt hat, wie ich mit dieser Einsamkeit umgehen kann, die ich gespürt habe inmitten meiner Klasse. Oder was ich tue, wenn ich irgendwie merke, dass ich anecke oder dass es Leute gibt, die mich nicht mögen. All diese ganz normalen Lebenserfahrungen, in die man so reingeworfen wird. Und es gab kein Schulbuch, was mir darauf irgendwie Antwort geben konnte. Aber ich bin eben auch in Gemeinde aufgewachsen. Und das heißt, früher oder später habe ich dann festgestellt, doch, es gibt schon eine gewisse Anleitung fürs Leben. Es gibt schon Texte, die ich lesen kann und die mir helfen, klarzukommen und zu verstehen und diese Hoffnung in mir aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, diese Sehnsucht, die wir alle haben, nach dem wahren Leben, nach einem erfüllten Leben, die ist ja da. Ich glaube, das ist ein allgemein menschliches Phänomen. Und die Bibel füttert diese Sehnsucht und sie sagt, ja, du darfst diese Sehnsucht haben. Es gibt da etwas, nach dem wir uns gemeinsam ausstrecken können und das Gott uns verspricht. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Und es gibt in der Bibel, und da landen wir jetzt heute, ziemlich in der Mitte der Bibel, gibt es ein Buch, das nennt sich das Buch der Sprüche. Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Kalendersprüche, sondern das sind Weisheiten, die da aufgeschrieben wurden, in so poetischer Art und Weise. Also nicht so weit weg von meiner Freundin, wenn ich das mal sagen darf. Und diese poetischen Texte im Endeffekt sind unterschiedlich aufgebaut und man merkt aber schon, es gibt einen gewissen Flow und es gibt da so einen Sog vom Text, der dir etwas beibringen möchte, der möchte, dass dein Leben gelingt, der dir Weisheiten an die Hand gibt, nicht damit dein Kopf größer wird, sondern damit dein Herz größer wird und damit du etwas an der Hand hast, mit dem du tatsächlich leben kannst. So sind zum Beispiel die ersten Kapitel in diesem Buch sind 10 Reden eines Vaters an seinen Sohn. Und das ist einfach eine Stilform im Endeffekt, die da benutzt wird, um zu sagen, es gibt hier etwas an Weisheit, das ich dir geben möchte, damit dein Leben gelingt. Und da steigen wir jetzt ein. Wir sind in Sprüche 4, falls du irgendwie bei dir mitlesen möchtest, sonst der Text wahrscheinlich auch hier oben. In Sprüche 4, in den Versen 20 bis 23. Und da lese ich einmal vor. Da spricht jetzt dieser Vater, mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage, habe ein offenes Ohr für meine Worte. Halte sie dir stets vor Augen und bewahre sie in deinem Herzen. Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der diese Verse kennt, vielleicht schon oft gehört hat. Ich glaube, es ist auch so ein geflügeltes Wort, dass man auf sein Herz achten soll. Und trotzdem, als ich angefangen habe, mich auf diese Predigt vorzubereiten, hat es nochmal so richtig reingestochen und ich dachte so, wow, es ist krass, wie viel in diesen paar Versen steckt und wie sehr das in mir aufdeckt, was ich alles nicht verstanden habe darüber, was mein Herz ist zum Beispiel oder wie dieses wahre Leben aussieht, das aus meinem Herzen fließen soll. Dieser letzte sehr bekannte Vers in einer anderen, etwas genaueren Übersetzung heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und vielleicht hast du diese Texte schon mal gelesen mit diesem Appellohr, mit dem man ja gerne aufwächst, wenn man zur Schule geht. und hast gehört, so, ne, du musst was tun. Es gilt, dein Herz zu hüten. Und das steht natürlich auch hier, das ist schon richtig. Aber was wir dabei, glaube ich, oft überlesen, ist, dass da ja auch eine Information und eine Einladung drin steckt. Da steht auch drin, dass es ein wahres Leben gibt und dieses Leben fließt aus unserem Herzen. Der Weg zum wahren Leben geht nicht an deinem Herzen vorbei. Du musst durch dein Herz gehen auf dem Weg zum wahren Leben. Und mir geht es so, das ist für mich oft der schwerste Weg, den ich gehen kann, weil ich ein professioneller Verdränger bin. Das habe ich jahrelang trainiert, habe da wirklich viel Zeit rein investiert. Und ich bin am liebsten weit weg von meinem Herzen und versuche irgendwie Dinge von mir fernzuhalten, nicht irgendwie mit Emotionen umgehen zu müssen, die unangenehm werden. Dann ist man auch nicht so effizient. Gefühle sind eine schwierige Sache irgendwie, die machen einen ineffizient und langsam. Und ich bin mir sicher, bin ich die Einzige, der das so geht. Und deshalb versuche ich manchmal einfach dieses Herz so ein bisschen zu umschiffen und halt, ne, den Weg zu finden und das wahre Leben mir irgendwie zu erarbeiten mit dem, was ich halt sonst so kann und habe. Und wenn das auch deine Geschichte ist, dann sagt dieser Text dir jetzt hier heute ganz klar, es führt kein Weg vorbei an deinem Herzen, so unangenehm das auch ist. Und wenn du ein Mann bist, wenn du das wahre Leben möchtest, dann führt kein Weg vorbei an deinem Herzen, denn daraus strömt das Leben. So, wenn ihr euch jetzt auch schon gefragt habt, was ist denn eigentlich dieses Herz? Was stellen wir uns darunter vor? Kann ich euch sagen, ich bin auf eine spannende Reise gegangen. Ich habe keine gute Entsprechung gefunden für das, was die Bibel hier versucht zu beschreiben. Weil es ist auf jeden Fall mehr als das, was wir so als romantische Deko irgendwie aufhängen in unseren Häusern. Die Bibel oder der alte Vordere Orient, der hatte zum Beispiel noch keine richtige Idee vom Gehirn. Also es war irgendwie klar, so dieses Organ Herz, das war wichtig. Man hat gecheckt, so wenn das nicht funktioniert, funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Aber das Gehirn hatte man noch nicht so ganz gegriffen bekommen. Und das heißt, man hat im Endeffekt einfach alle wichtigen Funktionen des Körpers, aber auch kognitive Funktionen dem Herzen zugeschrieben. Man hat gesagt, ne, die Gedanken kommen aus dem Herzen. Bedürfnisse werden von dem Herzen irgendwie kommuniziert an den Körper. Auch sowas wie Hunger oder Durst hat man teilweise im Herzen verortet. Alle Informationen, die man so sammelt mit unseren Sinnesorganen, ne, mit dem, kommt ja auch im Text vor, ne, mit deinen Augen, mit deinen Ohren, all das sind dann Sachen, Informationen, die das Herz sammelt und speichert und verarbeitet. Also im Endeffekt könnte man sagen, dein Kern, dein Innerstes. So das, wo du gesteuert wirst, da, wo alles, was du bist, stattfindet. Das ist das Herz im biblischen Verständnis. Also es ist so ein bisschen, ja, wem das hilft, wie so eine Schaltzentrale vielleicht. Und ich glaube, selbst das Bild greift halt nicht weit genug. Aber genau, wenn ihr so fröhlich seid, können wir uns ja auf dieses Bild einlassen und einfach sagen, es ist nicht so richtig greifbar, aber es ist einfach allumfänglich. Alles, was dich irgendwie ausmacht, was in dir passiert, deine ethische Meinungsbildung, wie du Entscheidungen triffst, wie du deine Zeit einsetzt, wer du bist, was du denkst, was du fühlst und wie du damit umgehst, all das nennt die Bibel dein Herz. Und aus diesem Herzen strömt jetzt also das wahre Leben. Und da merkt man schon, wieso Leute wie ich Angst vor sowas haben, weil es ist einfach sehr komplex, da passiert viel. Und dieser Text sagt, dass wir dieses Herz also hüten sollen. In dieser etwas genaueren Übersetzung steht da bewachen oder bewahren und hüten. Und dieses Bewachen, das kommt im Endeffekt, ne, so aus der Sprache von Stadt bewachen. Also du stehst als Wachmensch für diese Stadt, für die Sicherheit dieser Stadt mit deinem Leben ein. Du bist bewaffnet und du stehst auf der Mauer dieser Stadt und du beschützt diese Stadt. Das ist das Bild, was die Bibel hier verwendet, um zu sagen, das ist dein Job für dein Herz, für dein Inneres. Und dieses Wort behüten, das hat seinen Ursprung in der, also ist egal, aber es ist die gleiche Wurzel wie für das Augenlid. in der hebräischen Sprache. Ja, das ist eine Art und Weise, ne, wie wir unser Auge, unseren Augapfel bewahren, behüten, der gar nicht aktiv läuft. Ne? Das ist ja eine Sache, die selbstständig ist bei den allermeisten Menschen, dass das Augenlid unser Auge schützt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet kein Augenlid oder ihr hättet ein Augenlid, das ihr so mechanisch runterziehen müsstet, damit es euer Auge schützt, ja? Ich glaube, euren Augen würde es nicht mehr gut gehen. Sie wären wahrscheinlich ausgetrocknet, irgendwelche Fliegen und sonstige Dinge wären da drin und ihr müsstet es regelmäßig reinigen oder so. Ich weiß es nicht. Ich will es mir nicht vorstellen. Aber das ist das Bild, was die Bibel hier verwendet. Sie sagt, dein Job ist im Endeffekt, das Augenlid für diesen Augapfel zu sein. Also wenn dir das hilft, stell dir vielleicht vor, das Herz, dein Innerstes, diese Schaltzentrale, ist dein Augapfel. Du möchtest da wirklich nichts rankommen lassen. Das ist ein sehr, sehr sensibles Organ. Und wieso um alles in der Welt müssen wir das jetzt so doll hüten? Wir hüten das, weil, wie dieser Text sagt, es die Quelle des Lebens ist. Und ich glaube, dass wir immer in der Gefahr stehen, so am Leben vorbeizuleben, wenn wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen. Und deshalb stehe ich heute hier und versuche mit euch diesen Text irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen, weil ich glaube, dass eine Einladung Gottes ist, zu sagen, guck mal, ich habe dich auf eine Art und Weise geschaffen, die cool ist und ich erkläre dir jetzt, wie du damit gut umgehen kannst, damit dein Leben gelingt und damit dieses erfüllte Leben, was ich für dich habe, stattfinden kann. Und dafür gibt es Sachen, die du machen kannst, nämlich auf dein Herz aufpassen. Die Bibel, wenn man weiterliest, sich ein bisschen umguckt, das hat viel damit zu tun, so ein bisschen aufzupassen, was an dein Herz rankommt, an Eindrücken, die man sich gönnt oder halt auch nicht. Oder auch, wie du mit bestimmten Gedanken umgehst. Daniel hat darüber letztens gepredigt. Was machst du, wenn Gedanken hochkommen? Schiebst du die weg? Gibst du ihnen Raum? Gibst du sie zu Jesus? Lässt du ihn da rein? Wir hüten das Herz auch, weil das der Ort ist, wo Gott ist. So, wie gesagt, das ist jetzt kein Bild, was man wirklich irgendwie materiell in Worte fassen kann. Aber dieser innerste Kern, das Schaltzentrum, da wo wir unsere Entscheidung treffen, da wo wir als Person irgendwie stattfinden, das ist ja auch der Ort, wo wir Gott begegnen in uns, wo er zu uns spricht und wir auf ihn reagieren können. Und das ist der Ort, wo er gerne am Start wäre, wo er gerne Schalter drehen würde, wo er gerne ausmisten würde. Weil wir, glaube ich, viel zu oft damit beschäftigt sind, andere Dinge zu hüten, die nicht unser Herz sind. Dieser Text sagt, glaube ich, nicht ohne Grund, mehr als alles andere, was man sonst so hüten könnte, hüte dein Herz. Was kann man denn noch so hüten? Man kann sein Konto hüten. Man kann seine Zeit, seine Freizeit hüten. Man kann alles dafür tun, seine Jahresziele zu erreichen oder die schönsten Orte dieser Welt zu bereisen. Ich habe gemerkt, ich bin immer versucht, alles dafür zu tun, dass mein Komfort irgendwie gesichert ist. Also wir sind, glaube ich, noch nicht so weit wie die Amerikaner. Das ist wirklich crazy. Die haben für jedes Alltagsproblem ein Produkt, das du kaufen kannst in unterschiedlichen Farben. Aber trotzdem sind wir ja an dem Punkt irgendwie, oder ich merke, ich bin an dem Punkt, wo ich immer wieder mich dafür entscheiden muss, zu sagen, okay, mache ich das jetzt, weil ich mir eine gute Ausrede ausgedacht habe, um meinen Komfort zu schützen, oder ist das wirklich etwas, das ich entscheide zu tun, weil es mir jetzt gerade gut tut und weil ich diese Ruhe brauche? Bei mir ist es manchmal der Komfort. Vielleicht sind es auch deine Schuldgefühle gegenüber deinen Kindern. Es gibt so viele Dinge, glaube ich, wo wir unseren Fokus drauf richten können und die wir versuchen, mit unserer ganzen Kraft irgendwie zu behüten und da dran zu sein und darauf zu achten, während Jesus sagt, dein Fokus sollte darauf sein, dein Herz zu bewahren, da wo ich bin, da wo ich reinsprechen möchte. Da wo ich dir wahres Leben schenken möchte. Und dieses wahre Leben, das stellt sich Gott halt so ein bisschen anders vor, als wir uns das, glaube ich, gerne vorstellen. Ja, Marvin hat vorhin so ein paar Fragen aufgeworfen. Wie sieht denn das aus, das wahre Leben? Ab wann fängt das an? Wie fühlt sich das an? Klingt das nach Freiheit? Und Jesus würde sagen, ja, das ist hundertprozentige Freiheit, aber es ist halt echte Freiheit. Es ist keine billige Freiheit. Es ist keine Freiheit, die du dir mit deinen eigenen Händen schaffen kannst, sondern es ist Freiheit, die ich teuer für dich erkauft habe. Und wenn du die haben möchtest, dann musst du dich auch ganz auf mich einlassen. Ich glaube, dass dieses wahre Leben, das wir uns wünschen, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Weil wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns geschaffen hat, ja, dass er weiß, was er mit uns tut, dass er weiß, wie dieses Leben funktioniert, dann müsste es ja ein einfaches sein zu sagen, okay, dann höre ich dir zu, was du sagst, dann folge ich dir mit dem, was du in meinem Herzen tust. Dann gebe ich dir Freiraum, mein Herz aufzuräumen, mir zu helfen, es gut zu bewahren. Aber es ist eine Frage des Vertrauens. Als ich damals in der Fahrschule war, gab es so einen spannenden Moment, den, glaube ich, mein Fahrschullehrer lieber nicht erlebt hätte. Wir standen so, ich war in Süddeutschland und wir standen an so einem Hügel, so eine geteerte Straße, die so relativ steil bergab ging. Und er dachte halt, cooler Moment, um mir beizubringen, wie man so Abhänge irgendwie runterfährt. Das Ding war nur, dass ich den Fuß nicht von der Kupplung genommen habe. Und er war die ganze Zeit so, du bist im ersten Gang, du musst nur den Fuß von der Kupplung nehmen und du wirst sofort langsamer werden. Und wir sind da so runtergerast, hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Und er war so, nimm den Fuß von der Kupplung und dann wirst du sofort langsamer werden. Und in meinem Kopf hat das halt natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich hätte ja Kontrolle abgeben müssen mit meinem Fuß, um vom Gas zu kommen, da langsamer zu werden. Und er hat dann wirklich auch so ein bisschen geschrien, wie man das so macht als guter Fahrschullehrer. Und ich weiß nicht, ob er irgendwann eingegriffen hat oder ob ich es dann noch geschafft habe, irgendwie den Fuß von der Kupplung zu nehmen. Und wir waren beide relativ geschafft am Ende. Und das ist so ein Bild, was mit mir geblieben ist, weil ich glaube, das ist so oft das, wo wir im Leben stehen, ne? Wo Jesus sagt, guck mal, hier ist der Weg, ich zeig ihn dir. Der Weg zum wahren Leben hat ganz viel damit zu tun, wie du mit deinem Herzen umgehst, ob du dir Zeit nimmst für dein Herz, ob du hinschaust, was in deinem Herz passiert, wie du deine Zeit einsetzt, wo du deine Gedanken hinwandern lässt. Aber vertraust du mir wirklich, dass wenn du diese Kontrolle über all das abgibst, dass ich gut damit umgehe? Oder behältst du lieber den Fuß auf der Kupplung und die Kontrolle? Und dann, sagt die Bibel uns, wird unser Leben immer beschränkt bleiben, weil wir dafür geschaffen sind, in Gott zu sein. Wir sind für ihn geschaffen und er ist für uns da. Und diese Symbiose funktioniert leider nicht mit dem Fuß auf der Kupplung. Ich glaube, dass jeder Einzelne von euch irgendwie so, fill the blank, seine Geschichte erzählen könnte, wo er vielleicht gerade dran hakt, wo es dran hakt oder wo er dran ist, wieso er vielleicht sein Herz umschifft oder wieso es zu viel ist, sich mit seinem Herzen auseinanderzusetzen und hinzuhören und sich auf Gott einzulassen. Und alles, was ich heute hier machen möchte, ist gar nicht übergriffig. Ich möchte euch nur diese Einladung aussprechen, vielleicht heute diesen Moment zu nutzen und zu sagen, okay, Jesus, wenn du bist, der du sagst, der du bist in dieser Bibel, wenn du sagst, dass du ein Leben in Fülle für mich hast, dann möchte ich versuchen, das zu glauben und ich möchte versuchen, dir zu vertrauen und ich möchte mein Herz für dich öffnen, damit du aufräumen kannst, damit du mir helfen kannst, es zu bewahren und ein Leben zu führen, das dich ehrt. Das ist der erste Schritt, das ist der Schritt des Vertrauens und ich verspreche dir, dein Leben wird danach nicht einfacher, okay? Unser Leben mit Jesus funktioniert unabhängig von den Umständen. Und das ist dann so ein bisschen, wo es tricky wird, weil Umstände heißt auch sowas wie Leid, okay? Aber Jesus ist da und er ist treu und er verspricht uns dieses Leben in Fülle. Und das verspricht er auch meinen Kollegen im Kongo, die irgendwie an der Armutsgrenze unterwegs sind. Und das verspricht er auch meinen Freunden mit Depressionen, die hier in Hamburg sitzen. Er verspricht uns ein Leben in Fülle, wenn wir ihm vertrauen. Und ich habe einige so Geschichten in meinem Umfeld, wo Leute wirklich durch krasse Sachen gehen, schwere Sachen erleben. Und du merkst aber, ihr Herz ist fest in Jesus. Und sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und sie wissen nicht, ob sie gesund werden. Und sie wissen nicht, ob ihre Umstände sich verändern werden. Aber sie bleiben dran. Und die Bibel spricht uns zu an einer Stelle in Korinther, ne, dass wir verzagt sein werden, aber wir werden nicht verzweifeln. Und das ist Teil des wahren Lebens, dass es eine Hoffnung gibt, die größer ist als unsere Umstände. Und wenn du bereit bist, vielleicht heute so, ne, deinen kleinen Finger auszustrecken und zu sagen, Jesus, den kannst du haben, er achtet deine Grenzen, er wird nicht nach der ganzen Hand greifen, wenn du sie ihm nicht gibst. Weil es ist ein großer Schritt, dieses Vertrauen zu ihm auszusprechen. Aber wenn du dieses wahre Leben erleben möchtest, dann musst du daran und dann musst du Jesus Vertrauen aussprechen und dann musst du anfangen, dich mit deinem eigenen Herzen auseinanderzusetzen. Und ich verspreche dir, in dem Moment, wo du das tust, ist Jesus da und er antwortet. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in den nächsten beiden Sonntagen mit unserem Herzen und dem wahren Leben. Und wir nehmen jetzt einfach diesen Moment und haben ein bisschen Stille zusammen, ja? Weil ich würde euch gerne die Möglichkeit geben, einmal durchzuatmen, zu überlegen, was ist hängen geblieben und was lässt dich das Gott sagen? Vielleicht bist du noch gar nicht mit Jesus unterwegs, bist hier einfach reingeschleppt worden. Auch dann hast du ja die Möglichkeit, mit ihm zu reden, wenn du möchtest. Einfach zu sagen, was du sagen möchtest in deinem Herzen. Und vielleicht bist du schon ultra lange mit Jesus unterwegs und gerade auch dann möchte ich dir zusprechen, so es gibt noch mehr, was du von ihm erfahren kannst, wenn du ihm noch mehr Vertrauen zusprichst. Von daher die Einladung, diesen Moment der Stille zu nutzen. Macht eure Augen zu, nehmt die Zeit für euch. Und sprecht Jesus das aus, was ihr aussprechen möchtet, an Vertrauen, an Offenheit, das, was ihr ihm zutraut, von eurem Herzen zu nehmen und in den Händen zu halten. Ich werde im Anschluss an dieser Zeit der Stille dann mit uns beten. Und dann werden wir in eine Zeit des Lobpreises gehen. Und ich würde gerne nochmal beten für die Leute, die gemerkt haben, so mir würde das extrem schwer fallen, in bestimmten Bereichen meines Lebens aufzuhören, mich darum zu drehen, das zu behüten und meine Aufmerksamkeit auf mein Herz zu richten, verletzlich zu werden vor Gott. Es gibt so viele Dinge, die nach uns greifen und ich bete jetzt einfach, Vater, dass du als der du bist, mit deiner Vollmacht kommst und dass du uns Mut schenkst, Ja zu sagen zu dir, zu diesem Angebot, uns wahres Leben zu schenken, im Tausch für unsere Kontrolle und für die Bereiche, an denen wir uns festhalten, die uns Sicherheit zu geben scheinen. Jesus, du bist gekommen als unser Retter und du hast gesagt, für die Freiheit hast du uns gerettet. Wir wollen dir vertrauen, dass diese Freiheit es wert ist, unsere Hände aufzumachen, loszulassen, den Fuß von der Kupplung zu nehmen. Jesus, wir wollen dich jetzt preisen und wir wollen dir zusingen, dass du es wert bist, damit unser Herz das kapiert. Vielleicht nicht heute, vielleicht schon, vielleicht erst morgen. Aber du bist es wert. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.